Hey, was geht ab? Hier ist Yard. Willkommen zurück zu einer Podcast-Folge. In dieser Folge soll es um das spannende Thema gehen, ob Fructose und Obst uns fett macht oder nicht, was die Studienlandschaft dazu sagt und meine persönliche Meinung dazu. All das in dieser Podcast-Episode. Viel Spaß damit. Wir hören uns gleich zurück nach dem Intro.
Willkommen beim No Bullshit Buddy, dem Fitness-Podcast vom Bestseller-Autor und Fitnessmodel Siad Roja. Erfahre endlich Klartext auf dem Weg zu deinem Traumkörper und alles über das Training für Muskelaufbau, eine gesunde Ernährung und nachhaltige Motivation. Enjoy und viel Spaß mit dieser Episode.
Hey, was geht ab? Hier ist Yard. Willkommen zurück zu einer Podcast-Folge. Willkommen zurück beim No Bullshit Body. Und heute soll es um das spannende Thema gehen, ob denn Fructose bzw. Obst in großen, kleinen oder moderaten Mengen uns fett macht. Und da sind zwei Dinge, die mich mehr oder weniger auf dieses Thema gebracht haben. Das sind zwei Dinge gewesen, die mich auf dieses Thema gebracht haben. Aber dazu gleich, denn das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich möchte vorab erwähnen, dass diese Podcast-Episode von Quantum Leap Fitness gesponsert ist, meinem Shop, meinem Blog, und zwar heute von dem Produkt Recovery Pro. Und für die Leute, die es nicht wissen, das Recovery Pro ist das absolute Lieblings-Supplement der Fitnessfieberathleten, und das nicht ohne Grund. Ich habe mich vor einem Jahr, und habe mir überlegt, hey, welche Stoffe helfen denn tatsächlich beim Muskelaufbau, wenn es denn nicht schon das Glutamin ist, wenn es schon nicht die isolierten BCAAs sind oder was auch immer. Und ich bin auf einige Stoffe gefunden, die tatsächlich eine Wirkung haben. Nicht direkt beim Muskelaufbau, denn direkt tatsächlich gibt es keine Wirkstoffe, die unmittelbar sofort beim Muskelaufbau helfen, sondern eher immer nur indirekt. Und es geht darum, die Regeneration zu verbessern, beziehungsweise etwas länger und härter trainieren zu können, wodurch bessere Reize gesetzt werden, was sich letztendlich an einem besseren Muskelaufbau widerspiegelt. Und dies sind vor allem, allen voran die Dinge: Kreatinmonohydrat, Leucin, Betain, L-Carnitin und Magnesium. Und all das ist in der klinisch korrekten Dosis und Menge im Recovery Pro vorhanden. Das ist ein relativ einzigartiges Supplement, was es in dieser Form nirgends gibt. Und deswegen bin ich super, super stolz, dass wir das haben. Und die Wirkung ist fantastisch. Ich bekomme immer sehr viel positives Feedback auf das Recovery Pro. Und in diesem Sinne, check's gerne mal aus. Du findest den Link dazu in den Shownotes. Und damit habe ich Werbung in eigener Sache gemacht. Yes, damit ist dieses Thema auch durch. Und ich grüße alle Leute, die wieder eingeschaltet haben. Und noch viel mehr grüße ich alle Leute, die sich die Zeit genommen haben, den Podcast zu bewerten auf iTunes. Ich lese jeden einzelnen Kommentar und ich freue mich wahnsinnig darüber, dass ihr euch die Zeit nehmt, diese Kommentare dazulassen. Es motiviert mich sehr, und so sitze ich jetzt wieder hier und nehme eine neue Podcast-Folge auf, beziehungsweise habe mir ein paar Studien durchgelesen, um euch weiteren Mehrwert, ich wollte schon Nährwerte sagen, um euch weitere Nährwerte mit auf den Weg zu geben. Yes, Nährwerte fürs Gehirn. Und es soll heute um das Thema gehen, macht Obst eigentlich dick? Und ich bin vor kurzem, hat der YouTube-Algorithmus mir ein Video vorgeschlagen von einem Professor, das war ein deutsches Video, und manchmal gehen solche Videos dann tatsächlich viral. Es kommt aus der Low-Carb-Ecke und es hatte, glaube ich, 150.000 Aufrufe schon, und es war meiner Meinung nach ein sehr gebildeter Mann, und der hat jedenfalls darüber geredet, wie denn Zucker und Obst dazu beiträgt, dass es einen dick macht. Das war dann wieder das Insulin-Argument. Zucker löst Insulin aus, und Insulin ist ja ein fetteinlagerndes Hormon. Ja, ist es, macht aber trotzdem nicht dick. Und dann ging es weiter, ja, und Obst und Zucker fördert übrigens die Fettleber, und das ist ja im Grunde die Ursache des modernen Übergewichtes, der Probleme, der Adiposita, die ja zweifelsohne da sind. Also beziehungsweise diese Probleme sind zweifelsohne da. Ne? Immer mehr Menschen werden übergewichtig, immer mehr Menschen leiden an Fettleibigkeit, was eigentlich total paradox ist, denn auch immer mehr Menschen machen Fitness und lernen dazu und ernähren sich gesünder, beziehungsweise machen mehr Sport, sind mehr in Shape. Aber das ist wahrscheinlich wie so eine Art Scherenentwicklung, die sich in zwei Seiten entwickelt. Und ich bin froh, dass ich bin überhaupt kein Star Wars Fan, aber dass ich für die gute Seite der Macht kämpfe im Leben. Oh mein Gott, das muss ich rausschneiden, das ist ganz furchtbar. jedenfalls habe ich mich kürzlich amüsiert, und ich verstehe, also ich habe dann auch die Kommentare gelesen, und die hat dann ganz viel positiven Zuspruch bekommen, wie es dann halt so ist, wenn man dann sagt, ja, hier, ne, und das ist, Zucker ist das Böse, und es ist, seit Jahren ist das ja so beliebt, gegen Zucker zu schießen, und ich verstehe nicht, dass diese Leute nicht das größere Ganze sehen wollen, beziehungsweise erklären wollen, denn er hat die ganze Zeit im Grunde gesagt, ja, in einer bestimmten Menge ist das ungesund, und macht das dick, und hat quasi das Hauptargument, auf dem eigentlich all das basiert, beziehungsweise eben nicht basiert, ignoriert, und zwar die Kalorienzufuhr. Er hat dann Zahlen gebracht, die halt alles zutreffen, wenn man das in extrem großer Menge zu sich führt, aber wenn man das so darstellt, also nur in Graphen darstellt zum Beispiel, wie ein übermäßiger Zucker- oder Fructosekonsum oder von was auch immer unter uns, ja, sich widerspiegelt hormonell zum Beispiel, den riesengroßen Insulinspike mit dem Drop danach, und dann hast du Hunger und Heißhunger, und das wird immer alles so katastrophal dargestellt, und du siehst diese Graphen und denkst dir so, ja, das ist es, und das ist das Leid meines Lebens, und übrigens Zucker, und danach hast du einen ganz furchtbaren Zuckercrash, und das macht dich total ungesund. Und ich sage, ja, das ist jetzt auch nicht ganz verkehrt, aber warum reden wir hier nie über die Kalorienmenge oder über die insgesamte Zufuhr? Und das ist ja, das hatte ich auch schon vor einigen vorherigen Episoden dargelegt. Ich glaube, die Folge hieß Neue Paradigmen in der Ernährung, irgendwie so. Und eine sehr gute, wichtige Episode, solltest du auf jeden Fall gehört haben, wo ich sage, hey, du kannst gar nicht das isoliert betrachten. Du kannst nicht reinzoomen, also wir zoomen aber gleich trotzdem rein, und um uns mit diesem Fakt zu beschäftigen, Fructose, Zucker bzw. Obst, kann man gar nicht machen, aber das machen diese Leute, und das ist so sensationsgeil, so sensationsgierig, und ich war früher genauso drauf. Ich bin da komplett auf den Zug aufgesprungen, vor allem auf diesen Paleo-Zug, da kommen wir gleich noch zu sprechen, beziehungsweise er hat dann halt so argumentiert, das ist ja dieses Hauptargument, der Urzeitmensch, wie er sich ernährt hat. Ne, er ist morgens aufgestanden, hatte gar kein Essen gehabt, hat also gefastet. Okay, Fasten ist das Allerwichtigste für die Gesundheit. So, erste Sache, die man sich merken muss, ne? So, Ironie, Klammer zu. Dann geht er auf die Jagd, macht Sport, bewegt sich, und dann gibt abends Essen, schüttet Insulin aus, ja, lagert Fett ein, und weil er den ganzen Tag sonst katabol ist, weil er ja nichts gegessen hat, beziehungsweise Fett abbauen, ja, dann hat er wieder Energie für den nächsten Tag, und dann kommt der Winter, und wir wissen, dass ja im späten Sommer, Richtung Herbst, gibt's viel Obst, zum Beispiel Birnen oder Äpfel, und dann isst man die, und die Logik, also ich muss ja wirklich sagen, die Logik ist erschreckend zutreffend. Dann sagt man, ja, ne, dann ist der Steinzeitmensch ist immer lean und definiert gewesen. Ja, weil er sich wahrscheinlich unendlich viel bewegt hat. Wenn man das dann wirklich sagen kann, es gibt leider keine Aufzeichnung von damals, aber naja, ne, dann geht's weiter. Ne, er ist immer sportlich und definiert gewesen, und wir sind alle fett und übergewichtig, weil wir haben zu viel Obst das ganze Jahr. Naja, jedenfalls, die Argumentationskette geht weiter, dass im Spätsommer bzw. Anfang Herbst mehr Obst dem Steinzeitmenschen zur Verfügung stand, ergibt auch nur Sinn, ne? Äpfel, Birnen etc. pp., Aprikosen, Pflaumen, ne? Das sind alles Geschichten, die Ende Sommer auf natürliche Art und Weise vorhanden sind. Und dann ist die Logik, ne? Das schüttet ja viel mehr Insulin aus, und plötzlich wird mehr Fett eingelagert. Und oh toll, wir haben den Winterspeck, der uns Menschen immer durch den Winter gebracht hat. Dann hatten wir Energiereserven, und dann waren wir ja wieder definiert. Beziehungsweise, wir haben es halt überlebt den Winter und konnten dann wieder ganz normal weitermachen. So ein bisschen wie Winterschlaf. Und das hört sich geil an. Da denkst du, ja, Obst macht dick. Und Obst, dann denkst du, das ist ja perfekt. Der Körper ist ja perfekt. Das ergibt ja total Sinn. Und dann ist der Winter und du isst vorher ein bisschen Obst und hast genug Energie, um über den Winter zu kommen. Auch das, wie das funktionieren soll, naja. Ich habe das jedenfalls auch geglaubt damals. Es ist nicht so, dass ich auf was zeige mit meinem Finger so und mich ein bisschen ironisch lustig darüber mache. Im Grunde lache ich mich selbst aus, ja, weil ich genau das gemacht und getan habe. Und nicht nur einen Tag, sondern mehrere Monate. Also ich war komplett überzeugt davon, vor allem von diesem Paleo-Ansatz. Low Carb und ernähr dich wie der Steinzeitmensch. Und übrigens, pass auf, dass du nicht so viel Sachen ist, die Insulin auslösen, weil Insulin ja dick macht. Und ich dachte, das wäre jetzt das Geheimnis, um auf Dauer definiert und shredded zu sein und dann um ein Fitnessmodel werden zu können. Naja, das ist jedenfalls so ein bisschen die Vorgeschichte jetzt zu dieser Podcast-Episode, um das Ganze jetzt wirklich greifbar zu machen. Ein anderes Beispiel ist, meine geliebte Mutter, ich bin ja gerade hier in Thailand und ich hoffe, dass der Sound heute halbwegs akzeptabel ist. Ich bin jetzt in meinem Hotelzimmer und nicht draußen, weil das immer viel zu laut ist. Naja, und meine geliebte Mutter ist 50 Jahre alt geworden und ist tatsächlich auch hier gerade in Thailand mit meinen beiden Schwestern und wollte auch mal einen Urlaub machen. Auf mein Anraten her ist sie dann auch nach Thailand geflogen. Und meine Mutter war früher auch extreme Low-Carb-Anhängerin, vor allem als ich selber noch so 8, 9, 10 Jahre alt war. Ich weiß, das war lustig. Da war sie dann immer in Online-Foren unterwegs und hat sich da ausgetauscht über die Ernährung. Und ich stand da mal kleiner Junge daneben und sagte, was machst du denn da? Mit was für Leuten redest du denn am Internet? Ich fand es irgendwie immer sehr suspekt, dass sie da in Foren unterwegs war und sich irgendwie Low-Carb-Rezepte rausgezogen hat. Und das war letzten oder vorletzten Sommer. Also dieses Low-Carb-Ding ist auch bei meiner Mutter extrem tief im Kopf drin. Deswegen ist es besonders spannend ist für die Studien, die wir heute haben, die ich mitgebracht habe, dass auch sie vor, weiß ich nicht, wie lange ist das her? 15 Jahre oder so, ein extremer Low-Carb-Anhänger war. Und dass das extrem tief in ihrem Verständnis noch drin ist, wie Ernährung funktioniert. Und eigentlich ist das so lustig. Dann war ich meine Familie besuchen in der Nähe von Berlin im schönen Wandlitz. Und das war im Sommer, also da hatte ich irgendwie 8% Körperfettanteil gehabt. Ich glaube, es war letztes Jahr, 2019. Und war auf Diät und einer meiner liebsten Lebensmittel in der Diät und auch im Sommer ist Wassermelone. Ich liebe Wassermelone über alles. Es gibt quasi fast zwei Jahreszeiten für mich in meiner Ernährung und das eine ist Wassermelonenzeit und das andere ist Stollenzeit. Beides Lebensmittel, in denen ich mich wirklich reinlegen kann. Oha, extrem zuckerlastig, vermeintlich, und kohlenhydratlastig, ja. Und ich jedenfalls oberkörperfrei, beziehungsweise in Badeshorts nur, habe mir meine Wassermelone mitgebracht, ne, weil ich auf die Diät war, auf die Kalorien geguckt habe. Aber Wassermelone ist ein festes Lebensmittel, immer in jeder Diätform, weil es extrem viel Volumen hat und extrem lecker ist und extrem erfrischend. Ist ein absolutes Must-Have für mich in meiner Diät. Und ich esse dann die Melone und dann guckt sie mich an und sagt, sowas isst du? Das hat doch Wassermelone doch extrem viel Zucker, das macht doch dick. Und dann stehe ich wirklich da mit 8% Körperfettanteil, wirklich komplett shredded, überall Adern, und guck sie an und was soll man in dem Moment sagen? Und dann esse diese Wassermelone und dann guck ich sie an und sag, ja, Mama, Wassermelone macht dick, siehst du doch. Und dann, da ist irgendwas faul. Ja, an deinem Denken ist irgendwas faul. Naja, anyways. Also, das ist jetzt so ein bisschen diese Vorgeschichte, die jetzt notwendig ist, um auch vor allem diese Studien zu verstehen, die ich jetzt hier mitgebracht habe, beziehungsweise dieser ganze Hintergrund, der Kontext, wo man jetzt Obst einordnen kann. Also, auf der einen Seite haben wir Professoren und Doktoren, die in diesen YouTube-Videos den Teufel buchstäblich an die Wand malen und sagen, ja, Mensch, Insulin macht dick. Und dann kommt auch kommen auch Geschichten ins Spiel wie die Fettleber, die nicht durch Alkohol ausgelöste Fettleber, die aber dann durch Obst ausgelöst wird, vermeintlich, schwieriges Thema. Während viele Low-Carbler auch denken, ja, Mensch, Zucker und Obst, weiß ich gar nicht so ganz genau, was ich davon halten soll eigentlich. Und so ist jetzt jedenfalls der Kontext zustande gekommen, um das das Thema heute eigentlich geht. Und wir haben hier einige Studien, beziehungsweise ich werde sie alle verlinken. Und das erste ist eine systematische Auswertung, die rausfinden wollte, macht Obst dick. So, jetzt muss ich versuchen, das Englische hier möglichst elegant ins Deutsche zu übersetzen. Die Studie heißt, das ist keine Studie, sondern es ist eine systematische Auswertung. Und eine systematische Auswertung, es gibt mehrere Evidenzhierarchien, so nennt man das. Und also Graden der Evidenz, beziehungsweise der Glaubhaftigkeit. Ne, es gibt Studien für alles und es wurde wahrscheinlich schon alles belegt mit einer Studie. Also sowohl Quatsch als auch vermeintlich echtere Sachen. Ich versuche jetzt, hier muss man vorsichtig sein, was man sagt. Jedenfalls gibt es mehrere Stufen der Korrektheit, beziehungsweise wo man dann wirklich sagen kann, das ist wirklich sehr aussagekräftig. Und das fängt ganz unten an mit einer einzelnen Beobachtung. Dann geht das weiter über Randomized Controlled Studies, wo dann zum Beispiel die Untersucher gar nicht wissen, was abgeht, und die Probanden auch gar nicht wissen, was abgeht. Also zum Beispiel, wenn man ein Placebo nimmt, zum Beispiel Kreatinmonohydrat, könnte man jetzt mal als Beispiel nehmen, und Probanden, dann hast du, weiß nicht, 20 Probanden jeweils, die einen bekommen Placebo, 20 Leute, die anderen bekommen Kreatinmonohydrat und sollen dann trainieren gehen. Das ist jetzt eine Form, ne? Eine weitere Form wäre, dass selbst die Leute, die denen das geben, nicht wissen, was sie bekommen, weil man jetzt auch da eine Annahme haben könnte, wie zum Beispiel, dass der eine sagt, ja, hier, wenn du das nimmst, das bringt wirklich was, während der eine vielleicht sagt beim Placebo oder das unterbewusst mitschwingt, dass das vielleicht jetzt das Placebo wäre, beziehungsweise dass das jetzt das Echte wäre, wo man sich wirklich eine Wirkung von erhofft. Und wir wissen zum Beispiel, dass Placebo, also wenn man der Glaube dahinter, das ist einer der vorletzten Blogbeiträge gewesen, der online gegangen ist, der Glaube an etwas ist brutal. Wenn man davon überzeugt ist, dass etwas funktioniert, also wirklich bis zum Mark überzeugt ist, dass etwas funktioniert, hat das brutale Auswirkungen. Das ist unglaublich. Und der Placebo-Effekt ist real. Und auch das wurde immer wieder festgestellt. Zum Beispiel, jetzt schwange ich wieder vom Thema ab, aber es ist super interessant. Die Studie findest du in dem Blogbeitrag, mehr Leistung durch Visualisierung, irgendwie so, oder mentales Training, Krafttraining. Einer der vorletzten Blogbeiträge, der auf Quantum Leap Fitness online gegangen ist. Super spannendes Thema. Es gab sogar Studien, da hat man den Leuten gesagt, ey, pass mal auf, wir haben dich jetzt gerade extrem schnell wirkende sofort anabole Steroide gegeben. Du wirst jetzt extrem viel schnell stärker werden und Muskeln aufbauen. Und was passiert ist, dass die Leute sich dramatisch in den eigenen Leistungen gesteigert haben. Also wirklich extrem krass. Einfach weil sie tief geglaubt haben, dass sie jetzt gerade, wie soll ich sagen, Hulk höchstpersönlich initiiert bekommen haben. So viel zum Placebo-Effekt. Und dann gibt's halt eine Evidenzhierarchie höher, wo dann zum Beispiel selbst die Leute, also die Professoren zum Beispiel, den Probanden nicht mal wissen, was ist, damit sie selbst nicht mal unterbewusst irgendwie einen Tipp abgeben könnten. Ne, das ist dann schon weiter, das ist schon zuverlässiger. Und ganz oben haben wir dann eine Meta-Analyse, beziehungsweise kurz darunter eine systematische Auswertung. Das heißt dann, dass man zum Beispiel sich die gesamte Studienlandschaft anguckt und all die Sachen aus März, wo man sagt, okay, hier wurden höchstwahrscheinlich Fehler gemacht in der Untersuchung, zum Beispiel weil eine bestimmte Vorannahme vorhanden war. Ich wollte dies und jenes rausfinden und habe deswegen eventuell unterbewusst Sachen manipuliert in der Richtung, um meine Bias, beziehungsweise das deutsche Wort, um meine Grund- oder beziehungsweise meine Vorannahmen zu bestätigen. Ne? Und also, ne, du merkst schon, worauf ich hinaus will. Jedenfalls ist eine systematische, beziehungsweise eine Meta-Analyse, aber eine Meta-Analyse haben wir jetzt hier nicht. Wir haben hier eine systematische Auswertung. Das ist aber jedenfalls schon sehr aussagekräftig tatsächlich. Und es ging darum, rauszufinden, ob denn nicht Zucker dazu beiträgt, ob ja, zu Obesity beziehungsweise für die Adipositas, mit aber tatsächlich auch schon im Hintergrund hier steht, the human evolutionary lineage has likely consumed fruit for tens of millions of years prior to rising obesity disease rates, suggesting it's unlikely to be a major contributor. Kurz zu Deutsch, hier war, also das, wie gesagt, in der systematischen Auswertung, die war schon durchaus kritisch im Vorhinein, denn sie hat im Vorhinein schon gesagt, hey, pass mal auf, wir Menschen haben ja schon Millionen, also 10 Millionen von Jahren, also immens lange Obst konsumiert und das auch lange, bevor wir diese argen Probleme mit dem Übergewicht haben, mit der Fettleibigkeit. Ist denn da wirklich was dran, wie es halt so manche Low-Carb-Gurus predigen? Und es gab hier 4.264 Datensätze, wovon es letzten Endes 41 nach all diesen Ausmerzungen, ne, von denen ich eben beschrieben habe, in diese Auswertung geschafft haben. Und wir haben ja auch Randomized Controlled Trials, ne, das sind das, was ich eben beschrieben habe, wo im Grunde keiner mehr Bescheid weiß, wo es verwirrt ist, wo dann den Leuten, da kommen wir auch nicht, haben wir gleich noch eine richtig krasse Studie, wo extrem viel Fructose den Leuten gegeben wurde, es ist so wirklich urst viel. Na jedenfalls, das ist hier eine sehr aussagekräftige, systematische Auswertung, ob denn Obst, ein Obstkonsum tatsächlich dazu beiträgt, ob man dick wird. Hier ist ganz cool in meiner systematischen Auswertung, da muss man jetzt gar nicht so viel erklären, denn die gucken sich einfach alle an und sagen, ja, ey, übrigens, das ist jetzt der Stand der Dinge. Und es gab hier tatsächlich ein Fazit sozusagen, aber wir kommen gleich noch ein bisschen in einzelne Studien, die ein bisschen spannender sind, die ein bisschen greifbarer sind. Jedenfalls steht hier im Fazit, whole fresh fruit probably does not contribute to obesity or may have a place in the prevention and management of excess adiposity. Wie auch immer man das auf Englisch ausspricht. Also, kurz zusammengefasst, vollwertiges frisches Obst trägt höchstwahrscheinlich nicht dazu bei, dass man dick bzw. übergewichtig wird und Fett einlagert. Ganz im Gegenteil, es hat wahrscheinlich sogar eher seinen Platz, wenn es darum geht, Fettleibigkeit zu vermeiden. Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, welchen Platz das tatsächlich hat und was damit genau gemeint ist. Die Studien verlinke ich, und zwar heißt sie hier Impact of Whole Fresh Fruit Consumption on Energy Intake and Adiposity, a Systematic Review. So, jetzt haben wir schon ein etwas deutlich Spannenderes, und das ist im Grunde, worauf ich hinaus will. Ich hatte schon mal eine sehr ähnliche Studie verlinkt, beziehungsweise eine ähnliche Studie, die ist auch in die Fitness-Fibel, beziehungsweise in die Female-Fitness-Fibel geschafft. Übrigens, die beiden Bücher kannst du kostenlos bestellen, sind meine Fitness-Bestseller. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und hier, die Studie heißt, The Effect of Two Energy-Restricted Diets, a Low Fructose Diet versus a Moderate Natural Fructose Diet on Weight Loss and Metabolic Syndrome Parameters. A Randomized Controlled Trial. Also schon eine gute Sache. Und es ging darum, also Ziel war, Fett zu verlieren. Und also wir haben eine Energy Restricted Diet, ne, kalorienreduzierte Ernährung, so wie es sein muss. Einmal mit einer angepassten, das Bild dazu, das findest du auch. Eigentlich musst du dieses Bild sehen. Ich hoffe, dass du über den, ich mache ja immer die Podcast-Folgen auch auf Quantum die Fitness, und da werde ich das Bild auf jeden Fall reinhauen, dass man es genauso mal sieht. Die Makronährstoffverteilung war identisch, das heißt, es wurden am Ende gleich viel Kalorien konsumiert, gleich viel Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Jedoch war die Zusammensetzung der Kohlenhydrate in der einen Gruppe halt moderat fruktosehaltig, ungefähr, 50-60%, und die zweite Gruppe hat sehr wenig Obst gegessen, beziehungsweise sehr wenig Fruktose konsumiert. So, was war das Ergebnis? Das Ergebnis war, beide Gruppen haben wunderbar Fett verloren, und hier steht noch schön, Health Outcomes improved in both groups. Die Gesundheitsparameter haben sich in beiden Gruppen verbessert. Blutdruck, Insulinlevel, Glukoselevel und der grundsätzliche Quality of Life Scores, also zum Beispiel das biologische Alter und etc. pp. Das sind so Sachen, die reinzählen, also gleich viel abgenommen, alle Parameter haben sich gleichermaßen verbessert. Scheint jetzt kein Problem zu sein, selbst wenn man den Großteil seiner Kohlenhydrate durch Früchte bzw. Obst abdeckt, die fruktosehaltig sind. Und das ist jetzt schon sehr fragwürdig, denn das ist, wir auf diesem ganzen Konzept beruhen ja diese ganzen Low-Carb-Geschichten, wie dieser Vortrag, den ich letzten Endes gesehen habe und der so in den Himmel gelobt wird, aber wo nicht mit einer Sterbenseele oder was auch immer man sagt, über die Kalorienmenge gesprochen wird. Und ich sag's ja immer wieder, in diesem Podcast geht's oftmals nur darum, sich immer wieder das Richtige ins Bewusstsein zu jagen. Diese wirklich wichtigen Dinge. Denn ich habe super viele Leser und Leserinnen, die extrem gute Resultate erzielen, die super gut unterwegs sind, aber sich von solchen Geschichten wieder ins Boxhorn jagen lassen und denken, dass man damit noch gesünder lebt, noch mehr rausholt. Obwohl man sagt, ich fühle mich super gut, ich sehe super gut aus, ich habe super gute Leistung, ich bin super zufrieden. Und ich weiß, dass Fitness aber auch so eine kleine Sucht werden kann. Dieser Wahn nach Selbstoptimierung. Woher weiß ich das? Weil ich das alles selbst durchlebt habe. Und irgendwann ist es tatsächlich ein Fehler, nach noch mehr Fehlern in dem eigenen Handeln zu suchen. Das kann krankhafte Züge annehmen und das ganze Kartenhaus tatsächlich ins Kippen bringen. Wenn man das zu exzessiv betreibt und sich zum Beispiel fragt, hey, muss ich auch noch jegliches Obst aus meiner Ernährung rausstreichen, weil Fruktose ist ja dick und macht meine Leber zu einer Fettleber und. Jedenfalls, das wurde hier ganz klar das Gegenteil bewiesen. Und wenn das der Fall wäre, dann würde es sowas nicht geben. Dann wären so eine Studien nicht der Fall. Denn wir kennen das auch. Ich habe auch oft zitiert den Mark Horb, Professor Mark Horb, der die Twinkie Diet gemacht hat, der Proteinshakes den ganzen Tag getrunken hat und sich von Oreos und Twinkies ernährt hat, also nur stark verarbeitete Lebensmittel und wunderbar abgenommen hat, bei dem sich alle Gesundheitsmarker verbessert haben. Nicht, dass ich das empfehlen würde, es geht deutlich besser und man sollte sein Gemüse essen, dennoch ist allein das sage ich auch immer wieder, das Verlieren von Körperfett und die Senkung der Kalorienzufuhr, also wenn man aus einem extremen Überschuss, einem permanenten, überschüssigen Ernährung die Senkung und die Kalorienzufuhr reduziert, wird das die eigene Gesundheit maßgeblich verbessern. Das hatten wir in den letzten Folgen auch schon oft gesagt und das werde ich wahrscheinlich auch noch oft sagen, dass allein das Senken der Kalorienzufuhr von 100%, die man besser machen kann, macht allein das 60% aus, was die Gesundheitsmarke angeht. Dann haben wir nächste Studie. Und zwar Reference an Afternoon Snack of Berries Reduced Subquestion Energy Intake Compared to an Isoenergy Confectionery Snack. Also hier zwei Gruppen, zwei Probanden. Die eine haben Beeren bekommen, also Heidelbeeren, Brombeeren, Blaubeeren und die anderen haben Jellyberries bekommen, also Gummibeeren. Beides Beeren, ja. Das eine mich nicht mit dem anderen verwechseln. Also einmal Beeren, ne? Heidelbeeren, Brombeeren, Blaubeeren, sowas. Und die anderen hatten so was wie Gummibärchen, ne? Es waren jetzt keine Gummibärchen, aber sowas in der Art, ne? So Zuckerbeeren, ne? Und die haben dieselbe Menge an Kalorien bekommen und die einen haben das aber in Beeren bekommen und die anderen in Gummibären, ja. Und dann 60 Minuten später gab es eine Mahlzeit, Pasta hier in dem Fall, also Nudeln, und die Leute durften so viel essen, wie sie wollten und man wollte herausfinden, wie sich das denn auswirkt auf das Essverhalten, also die Beeren oder die Gummibärchen, wie sich das auf das Essverhalten auswirkt, 60 Minuten später. Und es kam heraus, dass die Gruppe, die die Beeren gegessen haben, weniger gegessen haben und deswegen eine insgesamt geringere Kalorienzufuhr hatten mit beiden Mahlzeiten. Spannend, okay. Also gar nicht so schlimm. Dann ist die letzte. Aber die letzte ist extrem krass. Also wirklich extrem krass. Ja, das ist, wie heißt sie? Metabolic Effects of Prolonged Very High Dose Dietary Fructose Challenge in Health Subjects. Jetzt ging es ja darum, um die Gesundheitsmarker und ob ein excessive amount, also ein Überkonsum an Fructose zu einer non-alcoholic fatty liver disease beiträgt, also Fettleberkrankheiten, ja. Und hier hatte man zwei verschiedene Ernährungsweisen, ja, ganz normal. The study, 10 healthy subjects, under so, ne, jedenfalls 10 gesunde Subjects, Probanden. Und der eine Gruppe wurde 150 Gramm Fructose zusätzlich zu ihrer normalen Ernährung hinzugegeben. 150 Gramm Fructose. Das ist brutal. So, und ich habe mir jetzt hier mal eine Tabelle aufgerufen, denn es gibt ja diese Posts auf Instagram. Instagram ist manchmal ganz weird. Ich finde Instagram sowieso komplett weird, wenn es um Fitness geht. Das hat aber eigentlich eine eigene Podcast-Folge verdient. Und da sind dann manchmal Geschichten wie, hör auf Bananen zu essen, hör auf Ananas zu essen, weil da ist super viel Fructose drin. Oder meine Mutter hat damals, hör auf Wassermelone zu essen. Also, ich habe jetzt hier mal ein paar Lebensmittel, die oft in Verruf geraten oder raten, weil sie eine vermeintliche einen hohen Zuckeranteil haben und viel Fructose, und die Fructose führt ja zu Übergewicht und Fettleibigkeit, Blarkeks. Also in der Studie, ja, das ist jetzt wichtig, um den Kontext zu verstehen, 150 Gramm reine Fructose, die zusätzlich den Leuten gegeben wurde. 150 Gramm. So, wie viel Fructose ist wo drin, damit man das greifen kann? In 100 Gramm Ananas hat 2,4 Gramm Fructose. 100 Gramm Apfel hat 5,8 Gramm Fructose. 100 Gramm Banane haben 3,4 Gramm Fructose. Also, das ist brutal viel. So viel Bananen kannst du nicht essen, um auf 150 Gramm Fructose zu kommen. Da platzt du. Selbst Marmelade, hier haben wir Brombeermarmelade, haben auf 100 Gramm nur 20 Gramm Fructose. Also, was haben wir noch? Mal um die Wassermelone rauszufinden, weil es ja mein Favorite ist. Wassermelone hat 3,9 Gramm Fructose auf 100 Gramm Wassermelone. Also, das heißt, das kannst du eigentlich gar nicht essen. Auf diese Menge kommst du eigentlich gar nicht. Also auf 150 Gramm Fructose am Tag. Also ich hoffe, du hast verstanden jetzt, wie scheiße viel 150 Gramm Fructose pro Tag zusätzlich sind. Zusätzlich. Nicht insgesamt, sondern noch zusätzlich. So, hier sind die Resultate und die lese ich am besten vor. High fructose intake resulted in lower intake of other dietary sugars and did not increase totally energy intake. Aha. Eine hohe Fructosezufuhr, also diese excessive amount, hat nicht dazu geführt, dass noch mehr Zucker anderweitig konsumiert wurde und hat auch nicht dazu geführt, dass insgesamt total energy intake increased war. Also die insgesamte Kalorienzufuhr erhöht wurde. Wahrscheinlich, weil an anderer Stelle einfach weniger gegessen wurde, weil man sich so voll gefühlt hat. Ja, weil es ist ja Energie, die man tatsächlich zu sich nimmt. Aber jetzt wird's spannend. Ingestion. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, mein Englisch ist furchtbar. Tut mir leid, da musst du jetzt durch. Ingestion. Of high-dose fructose for 8 weeks was not associated with relevant metabolic consequences in presence of a stable energy intake. Das ist so wichtig. 8 Wochen, ja? Nach 8 Wochen haben sich keine Stoffwechselmarker verändert. Es gab keine Konsequenzen, wenn die Kalorienzufuhr stabil war. Das ist ganz wichtig. Hier ist ganz am Ende sogar, das ist despite daily ingestion. Was ist das für ein furchtbares Wort? Mein Gott, Walter. Ich dachte, ich kann Englisch gut verstehen, aber vielleicht kann ich Englisch gar nicht so gut reden. Nein, ingestion ist hier Zufuhr, ne? Zufuhr. Despite daily Zufuhr auf 150 Gramm. Oh mein Gott, ich muss aufhören, diese Podcast-Episode aufzunehmen. Fructose over 8 weeks. Also über diese 8 Wochen, 150 Gramm. Das ist echt über 2 Monate. Das ist extrem viel. BMI slightly decreased in healthy subjects. Okay, was haben wir hier? Ein Riss in der Matrix? Wie kann das sein, dass der BMI, dass sie sogar noch ein bisschen abgenommen haben? Das ist jetzt hier eine Korrelation und keine Kausalität. Ich sage jetzt nicht, dass 150 Gramm Fructose der Key sind, wenn es darum geht, Fett zu verlieren. Nein, das ganz sicher nicht. Aber wichtig ist vor allem der zweite Satz, den ich hier gerade vorgelesen habe, dass sich eben diese Stoffwechselmarker eben im Hinblick auf die Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, also die Fettleber, die nicht durch Alkohol ausgelöst wird, haben sich nicht verschlechtert. Da ist nichts passiert. Und 150 Gramm, so viel isst du nicht. Nein, niemand. Das geht nicht. Also nicht über, vielleicht, wenn du dich anstrengst, schaffst du das einen Tag lang. Aber dann musst du ja, also die haben es ja offensichtlicherweise geschafft. Das kriegst du nicht, ja. Und dann ist das Argument, ja, aber das ist doch in verarbeiteten Lebensmitteln drin. Die böse und das gesunde Fructose. Nein, ist auch Blödsinn. Hier wurde ganz klar Zucker auch hinzugegeben. Also raffinierter Zucker. Und ja, das geht einfach nicht. Also abschließend kann man tatsächlich sagen, dass Obst nicht dick macht. Also das waren 3 Studien und abschließend habe ich ja eigentlich die erste, die systematische Auswertung schon vorgelesen. Aber das ist wichtiger, also die anderen Studien waren ebenso noch wichtig beziehungsweise interessant, um einfach den Kontext für das Ganze zu verstehen, um auch nachzuvollziehen, dass selbst mit diesen brutalen Mengen an Fructose sowohl durch Obst als auch durch Zucker es die Gesundheitsmarker nicht verschlechtert hat, solange man eine stabile Kalorienzufuhr hat. So, und hier ist der Kasus Knactus, der springende Punkt. Solange die Kalorienzufuhr in einem gesunden Maße ist, hat das keine negativen Auswirkungen. Und hier, also wenn man jetzt sagt, ja, Zucker schüttet Insulin aus, ja, und wenn die Bauchspeicheldrüse permanent Insulin ausschütten muss, wird sie krank werden und du wirst Diabetes bekommen. Und das sehen wir ja zuhauf. Das ist aber nicht daran schuld, dass wir das ganze Jahr über Obst essen. Das ist schuld daran, dass viele Leute über Jahrzehnte viel zu viel essen. Viel zu viel Kalorien zu sich nehmen. Keinen Sport machen, eine schlechte Schlafroutine haben und zu wenig Mikronährstoffe zu sich führen. Das ist, jetzt muss ich wieder nochmal auf eine vorherige Podcast-Folge verweisen, ne? Da hatte ich schon angesprochen, diese neuen Paradigmen in der Ernährung. Es ist einfach zu simpel gedacht, auf eine Sache den Finger aufzudrücken und sagen, ja, das ist schuld. Denn wir wissen, dass zum Beispiel Protein, eine proteinreiche Mahlzeit sogar mehr Kohlenhydrate ausschütten kann, als zum Beispiel in selber Kalorienmenge das Weißbrot kann, und. Habe ich auch schon oft dargelegt und auch ganze Beiträge darüber geschrieben, wenn dich das Thema weiter interessiert. Ich habe da zwei große Low-Carb-Blog-Beiträge auf dem Blog. Ich glaube, der eine heißt Insulin macht Insulin dick, die Wahrheit, und das andere Mythos Low-Carb zum Abnehmen. So in der Richtung. Und so kann man das auf jeden Fall einordnen. Heißt das jetzt, dass man sich den ganzen Tag von Obst ernähren sollte, beziehungsweise was ist denn jetzt das abschließende Fazit zum Thema Obst? Obst ist grundsätzlich, ich sage ja immer, du kennst meinen Leitsatz, Gemüse hält, was Obst verspricht, und daran beißt natürlich trotzdem noch die Maus den Faden nicht ab, denn Gemüse ist deutlich mikronährstoffreicher, als es Obst ist. Man denkt, man tut seiner Gesundheit einen riesengroßen Gefallen, das ist was anderes, ob man sich schadet oder einen riesengroßen Gefallen tut, dazwischen ist noch eine ganze Menge Platz. Obst ist tatsächlich nicht so mikronährstoffreich, wie man denkt, dennoch ist es trotzdem im Vergleich zu einem Stück Schokolade sehr mikronährstoffreich, und wir haben ebenso Ballaststoffe und Mineralstoffe und Vitamine, Minerale etc. pp. Auch in Obst. Zum Beispiel Kiwi ist extrem Vitamin C haltig. Eine Banane eignet sich wunderbar vor oder nach dem Training als schnelle Kohlenhydratquelle und. Und Obst hat durchaus seinen Platz in der eigenen Ernährung, vor allem wenn man es gerne isst und wenn es dafür sorgt, dass man sich insgesamt vollwertiger ernährt, beziehungsweise es einem dabei hilft, sich an seine Kalorienmenge zu halten. Denn es ist im Vergleich zu verarbeiteten Lebensmitteln eine sehr gute Alternative, vor allem was die Kaloriendichte angeht, aber auch was die Mikronährstoffdichte angeht. Wie gesagt, man muss sein Gemüse essen. Da erinnert sich nichts dran an meiner Aussage beziehungsweise an dieser These, die ich immer aufstelle, dass Gemüse hält, was Obst verspricht, dass Gemüse das bessere Obst ist, weil man einfach glaubt, ja, ich esse jetzt eine Orange und dann habe ich ja alle Vitamine, die ich brauche. Nein, das ist ein Irrglaube, da ist tatsächlich Gemüse deutlich besser. Dennoch, wenn es insgesamt darum geht, eine vollwertige Ernährung zu haben, die einem Spaß macht, hat Obst seine Berechtigung. Und wenn du zum Beispiel gerne Ananas isst, gerne Wassermelone isst, so wie ich im Sommer, beziehungsweise dir gerne Müsli machst und dir dann eine Banane reinmachst oder Erdbeeren oder was auch immer, super gute Idee, bitte mach mehr davon. Und wir haben auch sowohl die Studienlandschaft als auch die meine persönliche Praxiserfahrung, sowohl bei mir als auch in den Coachings über die letzten 6 Jahre, haben gezeigt, das führt zu Ergebnissen. Yes, also von daher, lass dich bitte nicht ins Boxhauen jagen, wenn wieder irgendjemand mit gefährlichen, angstmachenden Claims und Aussagen um sich schmeißt, wie Obst macht fett, beziehungsweise macht dich nur fett, sondern löst Diabetes aus und führt zu Fettleber, und du denkst ja, oh mein Gott, eigentlich müsste ich ja schon tot sein, dann denkst du, ja, nein. Lass mich mal bitte alle in Ruhe und lass mich mal ein bisschen mein Leben genießen mit dem Blick aufs Krafttraining, den Schlaf, die Kalorienzufuhr, die Proteinzufuhr und ausreichend Gemüse. So wie ich es immer sage, sind die Dinge, die ich noch oft einhämmern werde, predigen werde, und dann braucht man sich auch nicht hier ins Boxhorn jagen lassen und Angst vor Fructose haben, egal ob aus Obst oder aus verarbeiteten Lebensmitteln. Yes, denn was anderes wurde nicht festgestellt, beziehungsweise nicht, wenn man einen gesunden Körperfettanteil hat und eine gesunde Kalorienzufuhr. Und genau das solltest du im Hauptfokus haben. Yes, damit sind wir raus. Das ist das Ende dieser Podcast-Folge. Oh mein Gott, die ist wirklich extrem lang geworden. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen für dich, ein bisschen Nährwert. Ich muss wirklich diese Podcast-Folge jetzt beenden. Mehrwert, nicht Nährwert. Es ist die ganzen Begriffe, es ist verflixt, ne? Weil ich ja auch kein festes Skript habe, sondern eigentlich, also jetzt hatte ich ein halbwegs festes Skript gehabt, aber ich verwechsel das so oft: Kalorien, Protein, Kohlenhydrate, Nährwerte, Mehrwert, ja, du weißt. Ewald, ich habe meine Grenze erreicht. Langsam schmilzt mein Gehirn auch dahin und ich muss jetzt dringend diese Podcast-Folge beenden. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du dir die Zeit nimmst und mir eine schriftliche Bewertung auf iTunes dalässt. Ich lese, wie gesagt, jeden einzelnen Kommentar, und das hilft diesem Podcast immens und sorgt dafür, dass ich mit Lust und Laune selbst im Urlaub unter den komischen Bedingungen diese Podcast-Folgen hier aufnehme, schneide und hochlade. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg für die nächste Fitnesswoche. Sei es fleißig, trainier progressiv, iss genug Protein und hab einen Blick auf deine Kalorienzufuhr und auch auf deinen Schlaf. Und dann sollte alles gut werden. Und in diesem Sinne, ich bin raus. Bis nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.